Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Eltern tief berühren kann. Und zwar Geburtstrauma und seine Auswirkungen auf den Baby- und Kleinkindschlaf. Bevor wir aber hier starten, möchte ich gerne eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um eine schwierige Geburtserfahrung. Falls du selbst belastende Erfahrungen gemacht hast und merkst, dass das Thema für dich zu viel sein könnte, dann sei bitte achtsam mit dir und höre nur weiter, wenn du dich emotional bereit dazu fühlst. Und ja, pausiere bitte auch oder stoppe die Folge, wenn du merkst, dass dir das alles nicht gut tut. Falls du Unterstützung suchst, findest du hilfreiche Links in den Shownotes. Die habe ich unten alle reingepackt. Du bist auf jeden Fall nicht allein. Jetzt lade ich dich aber ein, mit mir und meiner heutigen Gästin dieses wichtige Thema zu beleuchten und lass es auf dich wirken. Und ich hoffe, du hast jetzt auf jeden Fall ganz viele Erkenntnisse und ja, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute geht es um ein etwas sensibleres Thema, bei dem ich hoffe, dass wir da die richtigen Worte und Töne treffen. Ich habe aber eine ganz tolle Gästin da, die mir von ihrem traumatischen Geburtserlebnis berichten wird. Und wir werden auch eine kleine Brücke in Bezug auf den Babyschlaf schlagen, ob sich das ausgewirkt hat. Aber bevor ich jetzt weiter rede, möchte ich die liebe Viviane begrüßen. Hallo Viviane.
Hi, hallo Katharina.
Hallo, ich freue mich ganz, ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, über deine Geburtserfahrung zu sprechen. Und wir reden nur über das, worüber du reden möchtest. Also du bestimmst komplett das Tempo und all das, was du bereit bist, preiszugeben. Du, vielleicht kannst du dich ja vorher mal für die ZuhörerInnen vorstellen, wer du bist, wie alt du bist. Und dann gerne direkt einsteigen.
Gerne.
Das Thema. Danke dir.
Dann danke dir für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier heute sprechen darf. Genau, ich heiße Viviane, ich bin 33 Jahre alt und habe eine Tochter, die ist jetzt 3 Jahre alt. Das ist mein einziges Kind und wir wohnen hier zusammen im schönen Wiesbaden, zusammen mit meinem Mann. Und ich kann euch heute ein bisschen über meine traumatische Geburtserfahrung erzählen und das, was so ein bisschen daraus gefolgt ist. Genau, also ich würde direkt einsteigen und einfach nur kurz erwähnen, dass ich grundsätzlich gesund bin. Meine Tochter geht es auch gut, also nur das von vorne weg. Ich finde das immer wichtig, schon mal vorweg zu sagen. Also ja. Wir sind gesund, uns geht es gut. Ich bin schwanger geworden mit 29 war ich dann noch, genau. Absolutes Wunschkind, alles war super. Die Schwangerschaft verlief auch ganz durchschnittlich gut. Alle Untersuchungen und so waren immer top, okay. Und so zum Ende hin der Schwangerschaft, ich würde sagen, mit so einem Beginn des dritten Trimesters habe ich gemerkt, dass es mir körperlich zunehmend schlechter geht. Also ich habe gemerkt, dass ich total Herzklopfen habe, wenn ich mich bewege, sehr schnell erschöpft bin. Solche Dinge, das habe ich auch bei der Frauenärztin angesprochen.
Aber das war im Rahmen einfach nur der, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber war das jetzt ganz typisch einfach so auf die letzten Meter hin, dass du gemerkt hast, dass dir das nicht mehr so gut tut, so hochschwanger zu sein, oder war das jetzt auch schon was anderes?
Also im Nachhinein würde ich sagen, oder weiß ich, dass es auch schon was anderes war, aber klar, ne, man hört immer, letztes Trimester, super anstrengende Schwangerschaft, fordert einen heraus. Man will ja auch nicht immer so jammerig sein, so ging es mir immer. Ich dachte, ich darf mich nicht so drauf konzentrieren und ich mache ja schon langsam. Es war ja auch noch Corona-Zeit, das heißt, man war wahnsinnig viel zu Hause und in der Ruhe. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet, also genau, im Grunde genommen habe ich gedacht, ist doch alles in Ordnung.
Ja.
Genau, habe eben gedacht, okay, letztes Trimester ist halt einfach anstrengend, das Kind wird immer schwerer, das hat jede Frau oder viele Frauen.
Ja.
Und am Ende der Schwangerschaft war es tatsächlich so, dass mein Blutdruck immer höher wurde. Und es gibt da ja so eine magische Grenze, die immer gemessen wird, die 140 zu 90 ist. Und ich war dort immer genau an dieser Grenze und über diese Grenze hinaus, trotz mehrmaligen Messen und in der Ruhe. Und genau, bei meiner Frauenärztin saß man auch mittlerweile irgendwie 2 Stunden oder so im Sessel und hat gewartet, also oder
Oh.
am CTG. Und genau, also der Bluthochdruck, der war schon immer so ein bisschen an der Grenze. Ich muss sagen, ich habe es da einfach nicht ganz so ernst genommen, weil auch meine Frauenärztin darauf nicht so ja, überrascht reagiert hat, sondern gesagt hat, naja, es bleibt ja dabei und alles in Ordnung, ne? Solange es irgendwie wieder auf diese 140 zu 90 geht, ist ja alles okay. Genau, das Ende vom Lied war, es war halt leider schon Ende des Jahres, es war zwischen Weihnachten und Silvester, war mein ET, irgendwie alle Frauenarztpraxen im Urlaub, das heißt, ich musste dann zum Ende hin immer irgendwie ins Krankenhaus und verschiedene Krankenhäuser zu den ganzen Kontrolluntersuchungen. Und dort war immer die Aussage, okay, Kind sieht top aus, kann ja jeden Moment losgehen. Wie geht's Ihnen denn? Naja, Sie sind ja auch in der und der Praxis. Wenn ihr nichts auffällt, ist alles in Ordnung. Und
Ja.
dann irgendwann, ja, schoss der Blutdruck in die Höhe und ging nicht mehr runter. Und ich war wieder, das war nach Silvester dann, ich war schon übertragen ein paar Tage und war dann bei meiner Frauenärztin, die sagte dann, ja, Sie haben eine Präeklampsie, Sie haben eine Schwangerschaftsvergiftung und Sie
Was?
haben Bluthochdruck. Genau. Und ich hatte mich im Vorfeld belesen, ne, was man so macht. Man geht in alle möglichen Kurse, man liest Bücher und ich hatte auch das Wort oder die Krankheit Präeklampsie, Schwangerschaftsvergiftung schon gelesen. Aber wie es oft so ist, man denkt ja immer, naja, das hat ja mit mir nichts zu tun. Das gibt's, klar, aber mir geht's ja gut und mir passiert es nicht. Naja, und auf diese Schockdiagnose hin sagte eben meine Ärztin, ja, ihr Körper gibt auf, sie können nicht mehr schwanger sein, ich würde ihnen empfehlen, einzuleiten. Und das war immer so mein größter Horror. Ich möchte eine natürliche Geburt, ich möchte, dass es losgeht von alleine und irgendwie das alles aus eigener Kraft schaffen, das, was man sich wünscht, vor allem wenn man halt vorher noch kein Kind bekommen hat. So ein bisschen die Idealvorstellung. Und naja, und dann die Aussage war halt, rufen Sie in den Krankenhäusern an, gucken Sie, wo Sie reinkommen und dann ich schreibe Ihnen die Überweisung. Und ja, mit der bin ich nach Hause gegangen und habe dann angefangen, die Kliniken anzurufen. Wir haben 3 hier in Wiesbaden. In
Ja.
eine wollte ich auf gar keinen Fall. Man hat da ja so seine Favoriten oder wo man gern hin möchte. Und das Problem war einfach, dass die meisten Kreissäle voll waren, eigentlich alle 3. Und bei dem einen meinten sie dann, naja, dann ist es ja jetzt abends schon, dann rufen Sie doch morgen früh um 8 direkt an und wenn was frei ist, kommen Sie direkt.
Darf man
Und
da
das,
warten, wenn man so eine Diagnose hat?
ja, also es ist so, im Nachhinein weiß man ja immer bisschen mehr. Also die hat mir halt leider keine Einweisungen geschrieben. Dann wäre ich ja direkt ins Krankenhaus gekommen und die hätten mich dann aufnehmen müssen. Es ist eine Überweisung gewesen und ich habe in dem Moment einfach, ich habe diese Ernsthaftigkeit dieser Lage nicht registrieren können. Also im Nachhinein weiß ich auch, dass ich da schon total disassoziiert war, komplett im Schock war und es nicht
Aber war das nicht
sozusagen auch
Ihre
sehen kann.
Aufgabe? Also bist du jetzt noch bei
Genau.
dieser Ärztin?
Nee, bin ich
Wollte
nicht.
gerade
Also, das kann ich
sagen, hat die nicht.
vorwegnehmen.
Oh Gott,
Ja,
das.
also, genau. Ich hätte mir da halt gewünscht, oder das glaube ich, braucht man auch, dass jemand einen an die Hand nimmt, der halt Ahnung hat und sagt so und so und das musst du jetzt machen und dann wird alles, ne? Dann bist du in sicheren Händen. Nee, es war halt, also, ja, ganz unangenehm. Ich habe das dann tatsächlich gemacht, weil ich mich auch so unwohl gefühlt habe, dass ich gewartet habe und gesagt habe, nee, dann bleibe ich diese Nacht noch zu Hause. Ich möchte mich hier noch sicher fühlen und ruf morgen an und dann komme ich auch wenigstens in eine Klinik, wo die ich mir vorher angeguckt habe oder die ich kannte und die halt alle möglichen Auszeichnungen hatten mit babyfreundlichem Krankenhaus und so weiter. Ich sage, so, ja, okay, dann mache ich das. Weil man darf nicht vergessen, es war auch Corona, das heißt, man konnte nicht einfach ohne weiteres irgendwo reinspazieren und war dann irgendwie mit seinem Partner, sondern Es war total unterschiedlich, ne? Die Regelung hing von Krankenhaus zu Krankenhaus ab. Bei diesem Maximalversorger, wo ich sonst hingekonnt hätte, da konnte man nicht mal vorher sich erkundigen, ob der Kreißsaal voll ist, sondern man ist da praktisch dann, wäre dann in der Notaufnahme alleine gewesen, und das wollte ich also das war so mein Horrorszenario, das wollte ich auf gar keinen Fall. Da habe ich mich nicht sicher gefühlt. Und genau, deswegen habe ich mich dafür diese Variante, risikoreiche Variante, entschieden, einfach auch sehr Mangelung an Unterstützung und an Wissen. Und habe dann morgens angerufen und konnte auch kommen. Ja, und dort, genau, ich musste mich dann von meinem Mann an der Tür verabschieden. Also er durfte nicht mit reinkommen. Ich bin dann mit Sack und Pack dann hochschwanger dann da hochgewatschelt in den Kreißsaal. Dort waren auch alle total lieb, und genau, dann wird man noch mal untersucht, ne? Es wird Blut abgenommen, Urin und so weiter. Und dann haben die auch festgestellt, okay, ja, im Urin sind schon Proteine, ne? Das heißt, das ist ja so ein Vorbeginn des Multiorganversagen, ist ja diese Präeklampsie.
Was?
Ja, es ist also eine lebensbedrohliche Krankheit. Es ist wirklich, wirklich richtig gefährlich.
Boah, ich bin gerade so schockiert über die. Entschuldigung, dass ich
Ja,
so.
alles gut,
Die
sag ruhig.
Gynäkologin hat da auf vollster Linie versagt.
Total. Ich glaube
Hast du das mal
einfach,
angesprochen oder hast du es auf sich beruhen?
ich habe danach alles angesprochen. Ich habe auch das, was ich jetzt noch erzählen werde, ihr alles berichtet.
Okay.
Und sie war davon total unbeeindruckt.
Wie
Also
bitte?
menschlich, ja, sie hat nur gesagt, naja, sie hätte ja erkannt, dass ich eine Präeklampsie hatte, im Gegensatz zu den anderen Kolleginnen, die mich dann noch untersucht hatten, und darüber sollte ich doch dankbar sein. Und jetzt wäre ja alles gut. Also, ja,
Okay,
das
sorry,
ist
ich habe dich
schon.
unterbrochen. Du bist auf jeden Fall sehr im Urin schon nachweisen können, dass es jetzt
Genau.
kritisch wird.
Genau. Ja, und dann haben sie halt gesagt, ja, wir auf jeden Fall, wir machen eine Einleitung, und wir gucken, ob die Wehen losgehen. Und dann gucken wir praktisch von Stunde zu Stunde. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben mich eingeleitet. Ich war die ganze Zeit überwacht an einem Monitor für den Blutdruck, weil der halt ein Indikator dafür ist, wie es einem geht auch, ne? Also diese Präeklampsie wird unterschiedlich ausgelöst, aber sehr, sehr häufig durch diese schwangerschaftsinduzierte Blutdruckdruck. Ich hatte davor sowas nie. Ich hatte immer einen ganz niedrigen Blutdruck. Also das wirklich, das ist so ein Vorzeichen. Naja, und dann hieß es halt, dann war es schon irgendwie mittags, hieß, naja, schlafe jetzt auf jeden Fall. Du weißt nicht, wann es losgeht, und du musst dann bei Kräften sein. Und genau. Und ja, wenn du merkst, kommen Schmerzen, dann hol dir auf jeden Fall, komm hier in den Kreißsaal wieder und hol dir ein Schmerzmittel und so. Du musst irgendwie durchhalten. Das kann richtig anstrengend werden, hatte dann schon eine Hebamme zu mir gesagt. Genau. Und dann kommt man eigentlich ganz normal auf die Station, wo alle schon mit ihren Babys sind. Also das ist dann die Wöchnerinnenstation, und dann durfte ich da mein Zimmer beziehen. Ich hatte Gott sei Dank ein Zimmer, in dem ich alleine war. Das haben die schon irgendwie so gehandhabt. Ja, und dann ging auch, ich habe mich abgelenkt und so, und dann ging auch abends die Wehen los. Und dann bin ich auch nachts irgendwann um eins, als es für mich so zu krass wurde, dann rübergegangen und habe mir dann schon, und ich glaube, die haben mir Paracetamol über die Vene gegeben. Ja, und dann meinten sie noch, naja, dann komm später wieder. Und dann morgens um 5, glaube ich, war es nicht mehr auszuhalten. Dann bin ich rüber. Und dann machte mir eine andere Hebamme auf, die ich vorher noch nicht gesehen habe, und sagte dann so, ja, was ich denn jetzt da will, weil ich habe ja schon einen Tropf bekommen, und ja, es sind halt Wehen, und was soll sie denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte jetzt halt bitte reinkommen und brauche bitte Hilfe und möchte nicht alleine wehen, wenn es in Ordnung ist. Und der Kreißsaal war komplett leer, ne? Es war dann in dem Moment gar keine andere Frau oder so da. Dann habe ich ihn, genau, bin ich ins Zimmer gekommen. Und dann hat sie mich versucht zu untersuchen. Es ging gar nicht. Ich hatte so extreme Schmerzen, habe total gelitten, mich total verkrampft, mich super unsicher auch gefühlt. Und sie meinte dann halt, ja, sie spricht mal mit dem Arzt. Und dann kam sie zurück. Meine Wehen waren schon total regelmäßig, ich glaube alle 5 Minuten. Und dann meinte sie, naja, wir können jetzt halt nochmal ein Meptid geben. Das ist ja so ein Opioid, was man geben kann unter der Geburt. Das würde halt vielleicht noch helfen, aber was anderes wäre dann nur noch die PDA. Und dann habe ich das bekommen. Ich habe auch gar nicht gesagt, will ich nicht, oder will ich doch. Ich wollte einfach nur, dass die Schmerzen weggehen, dass ich mich sicherer fühle. Und habe das bekommen. Und dann beim Schichtwechsel, beim Frühdienst, dann kam eine super nette Hebamme. Die war ganz, ganz toll und die hat sich richtig doll um mich gekümmert und nach mir geguckt. Und dann ging die Geburt auch echt ganz gut voran. Also der Muttermund war dann auch irgendwie schon bei 6 Zentimetern. Das heißt, mein Körper hatte was getan, da war ich auch total stolz auf mich. Und dann hieß es so, ja, jetzt kannst du deinen Mann anrufen und so, der kann kommen. Der kam auch und das war total gut. Die Schmerzen wurden aber für mich wirklich immer unerträglicher. Für mich war das auch einfach nicht nur der Schmerz an sich, sondern auch dieser Druck, den man da so verspürt. Das war für mich fast noch schlimmer als diese Schmerzspitzen. Und dann habe ich mich dann irgendwann auch für eine PDA entschieden, die dann gesetzt haben. Und die hat gewirkt, aber die hat den Druck nicht weggenommen. Also die Schmerzspitzen waren weg, aber dieser ganz, ganz krasse Druck, den man dann auch so auf den Damm spürt, der war für mich sowas von beängstigend, dass ich irgendwann gesagt habe, so, hier ist irgendwas, hier stimmt was nicht und ich fühle mich komisch. Und dann kam auch immer der Arzt und haben sie auch uns schon angesprochen, ja, jetzt ist irgendwie, ne, jetzt ist schon irgendwie Limit erreicht, du bist schon seit Stunden hier am Wehen und dir geht's nicht gut. Wir wollen auch vermeiden, also das haben sie sogar gesagt, wir wollen auch ein Trauma hier aktiv vermeiden. Wollt ihr mal darüber nachdenken, ob es irgendwann sinnvoll wäre, eine Sektion zu machen, einen Kaiserschnitt? Und wir müssen halt auch gucken, wie es euch geht, also dir und dem Kind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin dafür auch offen grundsätzlich. Ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht. Ich irgendwas ist. Und dann habe ich gesagt, wir überlegen nochmal und sprechen nochmal. Und dann kam halt der Punkt, an dem auch auf dem CTG die Herztöne vom Kind immer wieder verschwunden sind.
Oh Gott.
Und ständig es kam halt immer dieser Alarm und die Hebammen und die Ärzte kamen auch immer wieder rein und haben dann halt das gerichtet, meint, na, du musst dich mal umdrehen oder vielleicht liegt es an der Bewegung, wir versuchen mal, ne, das umzusetzen. Und ich habe das in dem Moment, also ich habe gemerkt, natürlich ist alles unter einem Vorzeichen, die nicht normal sind, aber ich habe jetzt nicht gedacht, so, oh Gott, absoluter Notfall, schrecklich, sondern alles einfach so angenommen, wie es halt gerade ist. Und dann hat aber mein Mann irgendwann gesagt, nein, irgendwie, also das sind doch nicht die Herztöne von dem Kind, das sind doch deine Herztöne. Und dann hat er geklingelt und dann kam die Hebamme und meinte, ja, du hast recht. Und dann ist sie noch mal raus, hat mit dem Arzt geredet und dann kam sie rein und hat gemeint, oh, ich habe jetzt gleich Feierabend, aber ich will dich darauf vorbereiten. Es kann sein, dass die jetzt gleich eine Untersuchung bei dir machen und bei dem Kind den Sauerstoff messen. Also sie hat mir das dann ganz kompliziert erklärt. Ich kann es auch gar nicht mehr wiedergeben. Aber genau, was sie halt machen könnten. Und sie will einfach nur, dass ich es weiß. So, und dann gab es die Übergabe und dann kam die neue Hebamme und nochmal der Arzt mit rein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt eine Sektion machen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will dich gerne nochmal untersuchen, wie weit du überhaupt bist. Und dann war ich bei 8 Zentimetern, dann hat sie und mein Mann mich noch motiviert und gesagt, ja, probier es doch so und du schaffst das, sonst wird alles gut. Und ich habe einfach gemerkt, nee, n-n, das muss jetzt eine Sektion sein, es geht gerade nicht. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, was es ist, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt in den OP. Und dann haben die das auch gemacht. Daraus wurde dann auch eine eilige Sektion, weil ich halt wahnsinnig Druck nach unten hatte. Mein Kind hat sich nach unten bewegt. Und dann wollten sie das halt ermöglichen, dass ich aber genau diese Sektion bekomme. Dann haben sie sogar im OP nochmal versucht, eine zweite PDA zu setzen, weil ich ja gesagt habe, dass ich diesen Druck noch so doll spüre. Und sie gesagt haben, jetzt haben wir alles schon reingeschossen, vielleicht liegt die nicht richtig oder ist verrutscht. Das können wir jetzt nicht riskieren. Wir machen dir jetzt eine neue PDA. Da musste mein Mann raus, da darf man ja nicht dabei sein. Und dann saß ich da, ich glaube, um mich rum waren 11 Leute irgendwann, weil die diese Nadel nicht reingekriegt haben. Also mein Körper hat das dann so geweht und sich so zusammengezogen, ne? Wie man es halt so kennt, dass die das nicht reinbekommen haben. Man sagt, du musst locker lassen, locker lassen. Ich habe gesagt, ich sitze doch nur da, ich mache doch gar nichts mehr. Und dann kam dann echt aus dem anderen OP dann die Chefärztin gerannt. Also es wurden immer mehr. Und dann hat dann irgendwann auch, also wurden die ziemlich laut und ziemlich hektisch. Und dann hat irgendwann die eine Frauenärztin auch gerufen, wir müssen es jetzt machen, sonst gibt es eine Vollnarkose. So, hier der Puls der Mutter schon fast über 200. dem Kind geht es nicht gut und so. Also es hat dann keiner mehr mit mir geredet, sondern die haben untereinander gesprochen. Und dann habe ich gemerkt, boah, jetzt wird es aber echt eilig. Und dann hat es funktioniert, Gott sei Dank. Mein Mann durfte rein, dann haben die auch direkt losgelegt. Ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass sie innen in mir irgendwas machen. Also es berichten ja auch ein paar Frauen, dass sie doch merken, dass die Organe verrutscht werden und so. Es waren keine Schmerzen, aber man merkt halt, dass jemand in einem rumwühlt.
Ja,
Und
ich weiß, was du meinst.
ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, okay, aber gleich sehe ich meine Tochter, gleich ist sie da, gleich hast du es geschafft. Du hast jetzt ganz du durchgehalten und jetzt konzentriere dich, kämpfe, gleich ist sie da. Und ja, man wartet ja auf diesen erlösenden Schrei.
Den hatte ich auch nicht.
Ja, diesen erlösenden Schrei. Und dann kam der halt nicht. Also sie war draußen und ich habe nur gehört, wie mein Mann einfach sagt, oh Scheiße. Oh Scheiße. Und dann habe ich ihn nur angeguckt, also ich konnte so hochgucken und habe dann nur gesagt, nee, ich kann das jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Und ich meinte damit, ich kann nicht mich quasi noch auf ihn konzentrieren, was er gerade erlebt. Und ich muss ganz doll bei mir bleiben,
Ja, ich
weil
wollte
ich
gerade
gemerkt habe,
sagen, du
ja,
kannst doch jetzt nicht das abfedern, was immer
genau.
das.
So, ich habe ja, und die haben, also es war ganz, ganz viel um mich rum. Und ich habe nur gedacht, so, nee, ich kann das jetzt nicht. Und ich habe ja nichts gesehen. Das heißt, ich habe nicht gesehen, was er gesehen hat. Er hat mir das dann nur im Nachhinein erzählt. Genau, also unser Kind war draußen und es war halt ganz grau und ganz schlaff und hat halt nicht geatmet. Und dann haben sie halt sie genommen und sind direkt in einen anderen Raum. Und dort haben sie sie anscheinend versucht zu reanimieren.
Oh, ist das furchtbar.
Ja. Also, und das habe ich alles nicht gesehen, sondern ich habe wirklich nur mit mir gekämpft. Ich war komplett bei mir. Ich habe echt immer gedacht, okay, nicht ohnmächtig werden, bei mir bleiben, da bleiben, weiterkämpfen. Gegen was ankämpfen, ich wusste gar nicht gegen was, aber also ich war wirklich in einem kompletten Ausnahmezustand. Ich musste mich dann auch übergeben. Ich weiß nicht genau, woran das lag, aber ich habe gemerkt, oh, mir wird auf einmal ganz, ganz schlecht und habe dann mich permanent übergeben.
Ja, ist das nicht eine normale Reaktion, dass man, das ist
Ja,
ja,
also.
dass man, also ich glaube, wenn man unter größten Ängsten steht, entleert man sich auf jede mögliche Weise. Das
Also es passiert ja auch unter der Geburt
ja,
häufiger mal und
absolut.
sie meinten auch, dass wenn die Organe wieder zurückgelegt werden, also der Magen und so und der Darm, dass das dann schon mal sein kann, dass man da erbricht. Aber für mich war das wirklich nur so, mein Körper rebelliert gegen alles gerade. Also wirklich kompletter Ausnahmezustand. Genau, und dann haben sie mich zugenäht. Das hat für mich Ewigkeiten gedauert. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Ich wusste dann schon, dass sie die Kinderklinik kontaktiert hatten, weil in dem Krankenhaus gibt es keine. Da gibt es nur den Kreißsaal, keine Kinderklinik. Dass sie den schon angefunkt haben und auch anscheinend schon bevor wir in den Kreißsaal sind. Also die hatten die schon vorinformiert, dass es gegebenenfalls nötig ist, dass die kommen. Genau, und ich habe meine Tochter gar nicht gesehen. Mein Mann durfte dann kurz hin. Aber der war da total überfordert, hat er auch gemeint im Nachhinein, weil sie mussten sie ja irgendwie, die haben die abgesaugt und halt die ganze Zeit reanimiert. Und er wusste gar nicht, was er machen soll. Er hatte die ganze Zeit das Gefühl, er ist fehl am Platz dort, ne? Er kann ja nichts machen. Also komplette Hilflosigkeit. Und genau, ich wurde dann irgendwann wieder rausgeschoben in den Kreißsaal und ich habe dieses krasse Zittern gehabt, was ja auch viele haben nach der Geburt. Das hatte ich
Absolut, das
ganz
haben viele.
extrem, ja, und das hat mich so überfordert, dass ich gedacht habe, boah, es muss aufhören, es muss aufhören. Ich hatte wahnsinnigen Durst. Ich konnte aber nichts bei mir behalten und mein Mann saß praktisch nur gegenüber im Sessel und war total irgendwie leer und ich auch. Und dann kam halt eben nur kurz die Ärztin rein und meinte, naja, also ihrer Tochter geht es auf jeden Fall nicht gut. Es sind jetzt aber die Kinderärzte da, die Notfallärzte und die Sanitäter, die haben alles dabei, was man braucht. Und sie versuchen sie jetzt zu stabilisieren. Und sie vermuten halt, dass genau sie bei der Geburt so Stress hatte, dass sie ihr Meconium verloren hat. Das ist dieses
Ja,
Kindspech schon im
ja.
Bauch. Und da wird das Fruchtwasser ja so grün, weil es war auch giftgrün, das hatten sie unter der Geburt auch gesagt. Ja, und dass es so stressig war und dass sie das wahrscheinlich halt aspiriert hat, eingeatmet hat und dann jetzt nicht atmen kann, dass sie das vermuten, aber sie wissen es eben nicht. Genau, dass dann jemand noch zu uns kommt, aber jetzt müssen sie versuchen, sie zu stabilisieren. Und die Hebamme hat zu mir nochmal gesagt, dass sie sich sicher ist, dass ich das gespürt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen ja auch diese Sekte so wollte und dass das auch gut und richtig war. Ja, das wollte sie mir irgendwie noch sagen. Genau, das war irgendwie ganz wichtig. Und dann waren wir halt alleine, mein Mann und ich. Und dann hieß es nur, ja, wir warten jetzt, bis die Kleine irgendwie okay ist und ins Krankenhaus gefahren werden kann. Und dann komme ich aufs Zimmer. Also, genau. Und ich glaube, nach 3 Stunden oder so kamen sie dann rein. Und meine Tochter lag in so einem ganz großen, ja, diesem Kinder Inkubationsbettchen, Inkubator, und ich habe sie praktisch nicht gesehen, weil sie komplett mit einer Beatmungsmaschine praktisch überdeckt war. Also sie konnte nicht selbstständig atmen. Sie haben sie dann intubiert und sie wurde komplett beatmet und ich habe nur so ihr Händchen gesehen und dann bin ich komplett in Tränen ausgebrochen. Also dann sind bei mir alle Dämme gebrochen, weil das war ja genau das, wo ich dachte, ich arbeite genau darauf hin. Und dann bekommt man halt eben diese Belohnung, man hat dieses Kind und alles ist gut. Und
Ja.
das, ja, das kam dann nicht. Und das war auf jeden Fall ein krasser, krasser, krasser Schock.
Das glaube ich dir.
Ja.
Für deinen Mann oder für deinen Partner?
Auch, also
Ja.
wir waren beide so, so völlig schockiert. Wir waren auch dann schockiert, was sie uns gesagt haben, weil sie dann die Kinderärztin, ich habe die als ganz toll und souverän empfunden und fand es auch gut, dass die so unaufgeregt waren, dass sie ganz ruhig waren und einfach sachlich waren, weil es gibt nichts Schlimmeres als in so einem Moment, wenn dir jemand vielleicht vermeintlich was Gutes tun will und dann halt dich so zulabert, ja, mit gut gemeinten Sachen, sondern du willst einfach nur wissen, was ist. So. Und dann haben sie halt verschiedene Sachen vermutet, die sind zum Glück alle nicht eingetreten, aber so ein ganz schwerer Herzfehler, wo Lunge und Herz nicht miteinander arbeiten können und noch andere Dinge, die halt irgendwie nicht heilbar gewesen wären. Also total krass, aber in dem Moment war es einfach Gutes zu hören, so schlimm es klingt. Ja, und dann haben sie halt gesagt, bei uns in der Stadt sind die Krankenhäuser voll. Sie können die Kleine hier nicht unterbringen. Sie müssen in die nächste Stadt fahren, ins Krankenhaus,
Oh
in eine
Gott.
große Uniklinik. Ja, da wäre ein Platz frei. Ja, und ich kann ja nicht mit. Also, es war klar, dass ich da bleiben muss. Im Krankenhaus bei uns in der Stadt hätte das noch geklappt, dass ich mitkomme. Da aber nicht in der Uniklinik. Genau, also da war, ist sie dann alleine hingefahren mit denen im Wagen.
Aber mit deinem Mann
Nee,
nicht.
mein Mann konnte auch nicht mit.
Wegen
Der
Corona
konnte.
oder?
Ja, und auch, weil die einfach erstmal dann die dort stabilisieren müssen. Wenn
Ja.
die nehmen, ne, dann kommt die da aus dem Bett raus, dann wird die da nochmal intubiert und so weiter und so fort. Und dann kann er
Okay.
ja nicht dabei sein. Aber er konnte an demselben Abend noch hin. Ich kam dann in mein Bett. Ich habe fürchterlich geweint. Also es war wirklich zwischen einer absoluten Leere. Also wirklich einer absoluten Leere und auch einen leeren Kopf. Und dann einfach so einer krassen Traurigkeit war da alles da. Ja, und ich habe dann halt immer auf Infos gewartet. Also mein Mann war dann dort. Ich glaube, da war schon 23 Uhr oder sogar später. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann mitten in der Nacht. Und dann hat er mich angerufen. Dann hat er mir einfach so eine krasse Nachricht gegeben, die ich so toll fand. Dann hat er nämlich gesagt, ja, sie konnten sie extubieren und sie hat jetzt nur noch Sauerstoff. Und sie hat sich einfach stabilisiert innerhalb von Stunden.
Super.
Also es war so krass. Und dann dachte ich mir nur so, boah, was eine Kämpferin. Und Gott sei Dank, einfach wirklich, ich bin nicht gläubig oder so, aber ich habe wirklich gebetet. Also
Das glaube ich dir.
ich habe in den Stunden wirklich gebetet, weil man kann ja nichts anderes machen. Und genau, es war einfach so ein Wahnsinn. Ich war so stolz irgendwie auch, wie man nur sein kann. Und genau, und um das kurz nochmal dann so ein bisschen kürzer abzuschließen, tatsächlich war es eben so, dass bei mir diese Heilung von dem Kaiserschnitt echt ein bisschen gedauert hat, auch bis sich mein Kreislauf stabilisiert hat. Auch einfach aufgrund der Situation, ne? Wenn ein Kind nicht da ist und die Hormone da nicht sich einstellen können, plus diesem Trauma- und Schockerlebnis, dann verheilt man natürlich nicht so toll. Und sie haben mich dann nach 4 Tagen entlassen können. Aber ich hatte super lang noch einen Katheter und weil ich nicht aufstehen konnte. Und ich hatte auch noch ein paar so ganz krasse Blutstöße, weil das irgendwie aus der Gebärmutter nicht richtig rauskam. Genau, aber ja, das Krasse war halt für mich, ich lag dann natürlich da alleine. Mein Mann durfte genau 1 Stunde am Tag kommen zu mir. Bei der Kleinen durfte der rund um die Uhr sein. Das war gut. Hat er auch gemacht. Ich habe dann immer ganz fleißig abgepumpt, weil ich wollte ja unbedingt das Stillen, dass das Stillen klappt. Und
Respekt.
ja, genau, also ich wollte, mir war das total wichtig, und er hat das dann praktisch in mein Kolostrum dann mitgenommen. Genommen. Hat auch echt funktioniert, total krass, damit die ihr das geben können. Ja,
Wahnsinn.
das haben die gemacht. Genau, ansonsten hat sie halt dort Pränahrung bekommen, weil es gibt bei uns in Hessen keine Muttermilch. Spenden, die gegeben werden. Das gibt es ja in manchen Bundesländern, was auch super cool ist. Bei uns gibt es das leider nicht. Das heißt, es gab für sie Pränahrung, und sie haben ihr dann halt mein Kolostrum, was dann am Anfang kam, gegeben. Genau, und nach am 5. Tag durfte ich dann zu meiner Tochter.
Tage.
Ja, genau. Also wir waren 5 Tage getrennt. Und dort waren wir dann auch noch mal eine Woche zusammen. Und auch, ja, dieser Aufenthalt in dem Krankenhaus war für mich auch und für sie auch total schwer, in diesem Krankenhaussystem zu sein, unter diesen, ja, unter dem Trauma eigentlich noch, ist wirklich schwierig. Man muss sich wahnsinnig anpassen an diese ganzen Systematiken da. Also so Sachen wie, ne, alle so und so 4 Stunden stillen versuchen, aber dann auch noch ein Fläschchen geben, dann immer abpumpen. Das Stillen hat noch überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte unfassbar viel Milch, aber sie konnte noch nicht gut andocken. Also hat so Probleme, und die werden da halt nicht irgendwie ganzheitlich angegangen, so wie man sich das wünscht mit der Hebamme oder so, sondern da wird geguckt, was reingeht, und Hauptsache viel. Da werden so Stillproben genommen, wo man das Kind immer ausziehen muss, auf die Waage legen muss, danach wieder anziehen nach jedem Stillen und so weiter. Also es war einfach ein purer Stress. Ich war auch alleine, weil da darf man auch nicht zu zweit sein. Also durften nie beide Eltern gleichzeitig mit dem Kind sein. Ich war noch total, also ich war in einem körperlich desaströsen Zustand. Und war dann praktisch 24 Stunden auf den Beinen mit ihr jeden Tag, weil mein Kind halt einfach nicht zur Ruhe kam.
Ja.
Ja, so wie man sich vorstellen kann, hat die natürlich auch wahnsinnig viel geschrien. Total viele Zeichen des Stresses gezeigt, ne? Dieses Überstrecken, was man auch kennt, und nicht trinken können, nicht an der Brust sich beruhigen können. Ja, dann halt ich als komplett flatteriges, traumatisiertes Wesen, denn dazu sie traumatisiert. Die Kombi ist wirklich schwierig, und wir hatten da halt in dem Zusammenhang überhaupt gar keine Hilfestellung oder Unterstützung.
Ich wollte gerade sagen, da müsste es doch eigentlich spezielles Fachpersonal geben, die ganz klar kennen, das war jetzt für die Mama super traumatisch, für die ganze Familie. Wenn wir hier ein Schreibaby haben, muss man doch hier die zu der emotionellen ersten Hilfe schicken, oder?
Genau, ja, das haben die in der Klinik überhaupt nicht beachtet, sondern die gucken da wirklich so, ne, rein pathologisch so, was liegen für Krankheiten vor oder auch nicht.
Ja.
Sie wurde da komplett durchgecheckt, also jedes Organ wird da gescreent und so, was ja auch auf jeden Fall gut ist, aber da ging es nicht um die psychische Gesundheit. Da wurde mir halt auch teilweise von dem Pflegepersonal so ein bisschen so entgegengebracht oder in Frage gestellt, ob ich denn überhaupt in der Lage bin, mich um sie zu kümmern.
Okay.
Also, ja, also wir haben da wirklich auch echt so übergriffiges Verhalten erlebt. Nicht auf der Intensivstation, die waren total toll, haben auch einen anderen Personalschlüssel, und sondern wir sind dann auf eine andere Station gekommen, als sie dann komplett ohne Sauerstoff sein konnte, und die war wirklich schrecklich. Also, das war für mich eine Erfahrung. Also, die möchte ich niemanden, also alles das, aber auch da in so einem Kliniksystem zu sein mit seinem Kind, das ist wirklich schlimm. Und das Krasse war, dann hingen da überall so Dankeskarten. Und dann habe ich einfach gesehen, da hing einfach von meiner Freundin die Karte von ihrem ersten Kind und ich wusste das einfach nicht, dass sie da waren. Also es war richtig krass. Mit der habe ich dann auch danach nochmal anders connected oder ihr ein Zeichen gegeben, als ich das gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, so viele und dann halt einfach auch noch jemand, den du kennst und der nicht darüber sprechen konnte, ja. Totaler Wahnsinn. Genau, ja, um das halt nochmal so ein bisschen abzuschließen. Also wir haben dann alles dafür getan, dass wir da raus können. Und wir haben da auch echt die Ärzte angesprochen, mein Mann und ich gesagt haben, so, wir müssen hier raus. Wir möchten unser gewohntes Umfeld. Wir haben eine Hebamme, die kommt und einen Kinderarzt da, so wenn es unserer Tochter gut geht. Und es ging ihr mit Abstand, ja. Das war total krass, dass sie sich so schnell erholt hat und jetzt rein körperlich wirklich fit war. So, dann möchten wir nach Hause, ne? Und dann haben wir das nach einer Woche, nach einer weiteren Woche auch geschafft, endlich nach Hause zu können. Ja. Und wurden dann zu Hause auch von einer wirklich tollen Hebamme begleitet. Aber ja, es hat gedauert, bis wir angekommen sind. Es hat auch gedauert, bis wir eine entsprechende Hilfe in Anspruch genommen haben. Weil uns so ein bisschen suggeriert wurde, so, naja, jetzt, ihr habt was Schlimmes erlebt, es ist ganz schrecklich, aber jetzt ist ja alles gut. Und das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch, den man selbst hat. Jetzt ist alles gut und wenn man erstmal zu Hause ist und man hat das alles, was man braucht, vermeintlich, dann wird alles gut, dann geht es dem Kind besser und der Mutter und dem Vater. Aber dem ist halt nicht so, sondern wir hatten einen krass, also meine Tochter ist ein totales krasses Schreikind gewesen. Und es war schwer auch für uns, das einzuordnen überhaupt, weil ich das gar nicht kannte. Also ich wusste nicht, dass es das gibt. Ne? Und dann hat mich irgendwann eine Freundin drauf gebracht und meinte, naja, vielleicht hast du ja ein High-Need-Kind. Und dann habe ich erstmal gegoogelt und ne, da gibt es ja diese 12 Punkte, die dazu treffen und so. Und dachte mir so, ja, das passt schon. Und natürlich auch mit dem, also jetzt weiß ich einfach auch durch das Erleben dieser Geburt und dass sie halt um ihr Leben gekämpft hat, klar, also
Was will man doch anderes
ganz
erwarten?
genau, aber das war in dieser Situation, aus der Perspektive konnte ich das nicht einordnen. Ich habe mich wie eine Versagerin gefühlt. Ich habe mich auch einfach, ich habe einfach gedacht, ich halte nicht genug aus und ich bin nicht dafür gemacht. Ich halte den Schlafmangel nicht auf und das ständige Schreien und dass es mir selber nicht gut geht. Es ist einfach, ich muss mich besser anstrengen, ne? Was totaler Quatsch ist, ganz schrecklich, aber das ist so ein bisschen die Realität gewesen.
Wie hast du es geschafft, das
Ja.
auszuhalten? Insbesondere ja auch, weil es ja auch Eltern gibt, die, ah, oh Gott sei Dank hast du es ja nicht gemacht, aber es gibt ja Eltern, die das Kind dann schütteln oder
Ja,
vielleicht
also
sogar
ich.
anschreien, zurückschreien.
Das hatte ich nie. Also Gott sei Dank, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber diesen Impuls hatte ich nie. Ich habe halt eben das Gegenteilige, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mein Kind jetzt doppelt und dreifach schützen. Also ich habe mich manchmal gefühlt wie eine Löwenmama oder ja, wie, also sehr tierisch gefühlt mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken, was ich auch total beängstigend fand im Grunde genommen, ne? Also echt dieses Gefühl, wir sind hier total in Gefahr die ganze Zeit und ich muss kämpfen.
Aber eigentlich
Und
ja beängstigend und trotzdem auch ja, wie soll ich sagen, wahnsinnig. Also ich kann dir nur ganz viel Respekt entgegenbringen nach all den Erlebnissen, die du gemacht hast, dass du da noch die Kraft hattest, so sehr für dein Kind da zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass viele überhaupt nicht
ja,
mal
also
dazu in der Lage sind, dann.
ich glaube, es wäre wahrscheinlich die gesündere Reaktion gewesen, zu sagen, so ich schaffe das jetzt nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gesunde Reaktion von der Psyche, aber war ja total traumatisiert. Und das Ding beim Trauma ist, dass es ja eben nicht weggeht, wenn die Situation weg ist, sondern der Körper denkt die ganze Zeit, er ist noch in dieser lebensbedrohlichen Situation. Und das heißt, man ist in diesem Kampfmodus oder in dem Fluchtmodus und in diesem Freeze-Modus die ganze Zeit. Alles ist plötzlich bedrohlich. Jede einzelne Situation ist bedrohlich. Und das heißt, der Körper und die Psyche ja, sind die ganze Zeit in dieser Einstellung, hier ist eine absolut lebensbedrohliche Situation für dich und dein Kind und du musst jetzt funktionieren, damit du nicht stirbst.
Ja.
Und das ist ja eben nicht gesund, sondern das ist ja diese Traumafolge. Das sagt einem natürlich keiner, der irgendwie damit nichts zu tun hat, sondern es ist wahnsinnig schwer. Genau, du hattest emotionelle Erste Hilfe erwähnt. Die habe ich tatsächlich dann noch in Anspruch genommen. Es hat wahnsinnig gedauert, bis ich überhaupt diese Information hatte, dass es das gibt.
Ja,
Und
leider
das ist
Gottes, das können wir ja an der Stelle vielleicht auch mal für alle sagen, wenn
genau,
man
also
Schreibabys hat, auf jeden Fall mal
ja,
dahin wenden und sich Unterstützung
absolut.
holen, weil die sind leider auch viel zu unterrepräsentiert.
Total.
Hebammen müssten das sagen, Ärzte,
Genau.
Ärztinnen, alle müssen die Leute dahin schicken, wenn man,
Genau.
ja.
Tatsächlich habe ich das nur aus Zufall mitbekommen, dass es die bei uns gibt hier in der Stadt. Und einfach nur, weil ich dann mit einer Bekannten näher in Kontakt kam. Das auch nur aus Zufall, weil ich wusste, sie hat auch eine traumatische Geburt erlebt. Ich kannte sie schon total lange und war gar nicht eng. Mittlerweile sind wir ganz, ganz eng befreundet. Mir hatte dann genau unsere gemeinsame Freundin einen Tipp gegeben, hey, sprech die doch mal an, die war irgendwo mit ihrer Tochter, vielleicht ist es was für dich. Und es war eben diese emotionelle Erste Hilfe. Da war aber meine Kleine schon 5 Monate alt. Also da war schon wahnsinnig viel Zeit vergangen. Das heißt, nee, ihr könnt euch Hilfe suchen. Es gibt auch noch viel mehr. Das sage ich auch gleich nochmal. Also da war ich und das war der erste Kontakt, wo ich dann echt mal bei jemandem war, der verstanden hat, was eigentlich los ist und mir alles erklärt hat. Und mich nicht doof angeguckt habe, wo ich mich auch überhaupt nicht so übererklären musste, sondern der mich da aufgefangen hat, der das Kind gesehen hat und wusste Bescheid. Und die hat mir dann halt eben, ne, mit mir dieses Training Anführungszeichen gemacht, mit diesem begleiteten Weinen und einfach auch wahnsinnig viel Wissen mitgegeben. Und
Ja.
das war schon mal der erste Schritt in Richtung Heilung. Genau, ich habe dann. Ja, jetzt tatsächlich erst letztes Jahr einen Therapieplatz gefunden, weil natürlich habe ich mich um einen Therapieplatz für mich gekümmert bei einer Traumatherapeutin, also eine psychologische Traumatherapeutin, die super ist. Und seitdem bearbeite ich das auch. Und das ist auch absolut wichtig und richtig, dass man das macht. Und auch für unsere Tochter haben wir jetzt mittlerweile psychologische Hilfe gefunden, weil, und das weiß ich jetzt leider auch erst seit letztem Jahr, es gibt Kinder- und Jugendpsychologen, die extra eine Ausbildung haben für Kinder mit Problemen von einem Säuglingsalter. Die heißen SCAPT-Therapeuten. Wenn sich Säugling und Kleinkinder Eltern psychologische Therapie. Das heißt, es werden die Eltern mit dem Kind alle zusammen in diesem ganzen System werden therapiert. Und das sind eben häufig Kinder, die auch Schreibabys sind oder andere Störungsbilder haben. Ja, die Praxis von der, die liegt halt um die Ecke von unserer Wohnung. Ich bin da, glaube ich, 1000 Mal vorbeigelaufen schon mit meiner Tochter im Kinderwagen. Und ja, mir ist das nie aufgefallen oder ich habe auch die Information nicht erhalten, dass es das gibt. Also erst wahnsinnig spät und dann halt auch oft durch Zufälle oder Eigenrecherche. Genau, und da sind wir. Also da kann man schon hingehen, wenn das Kind neugeboren ist. Und das ist auch eine Anlaufstelle, die man mal checken
Das heißt,
kann.
hat man dir dort sozusagen attestiert, dass das Schreiverhalten auf jeden Fall ursächlich auf die Geburtserfahrung zurückzuführen?
Ja,
Wow,
absolut.
das
Also
hört man
sie
doch so
hat.
oft, dass man sagt, das hat keinen Zusammenhang.
Ja, oder man kann es nicht genau sagen. Ich meine, ja klar, im Grunde genommen könnte es auch theoretisch sein können, dass mein Kind gut auf die Welt kommt und uns all, also ne, dass alles in Ordnung ist, wir eine Traumgeburt haben, tiefenentspannt sind und sie trotzdem ein Heini-Kind oder wie auch immer man es nennen möchte, ist.
Ja.
Ja, in der Theorie ist das möglich, aber ich meine, der Zusammenhang ist sowas von klar. Also es geht eigentlich praktisch nicht anders. Wenn ein Kind so eine traumatische erste Lebenserfahrung hat, auch einfach in einem Stadium, wo das ja alles noch vorsprachlich ist, so rudimentär entwickeltes Gehirn da ist, dann macht das was mit dem Hirn, mit der Entwicklung, mit dem Körper, allem. Also das ist ja eins, ne? Und das hat mir meine Therapeutin schon erklärt. Und auch da, also Ja, da gibt es Zusammenhänge und wir sind ja nicht ohne Grund dorthin gegangen, sondern unser Kind hat seit dieser Geburt, seit dieser Erfahrung halt nicht nur Schreien gehabt, sondern auch später andere Probleme, also oder
Okay.
Schwierigkeiten im Gegensatz zu jetzt zu dem Normalkind oder zu ihrer Peer Group, ne? Also ganz, ganz klar, Schlafen, riesiges Thema. Deswegen bin ich auch relativ früh deinem Account gefolgt. Ne? Man sucht sich ja so alle Strohhalme, die es nur gibt.
Ja.
Genau, und auch andere Sachen. Also, ne, grundsätzlich entwickelt sie sich gut. Es ist nichts, was irgendwie den Kinderarzt oder so auffallen würde. Aber ja, die Psyche und so, das macht was mit einem Kind. Und warum soll ich in eine Traumatherapie gehen, zu Recht, aber mein Kind nicht? Also das steht ja außer Frage, dass sie da genauso das Bedürfnis hat. Und da sind wir auch gut aufgenommen worden. Und genau das wurde uns ja auch bestätigt von ihrer Therapeutin. Und die hat auch tatsächlich zwei Diagnosen bekommen. Das eine sind halt Ängste, Trennungsängste, die insbesondere halt von mir vorliegen und eine Regulationsstörung. Ja, und
Ja,
die
aber
hört eben
ganz
nicht
klassisch,
auf.
oder?
Ganz klassisch. Und die hört halt eben nicht auf, wenn das Baby dann reden kann, sondern die ist dort immer noch da. Und man weiß das einfach als Eltern. Also immer wenn man sich fragt, immer wenn man zweifelt, nein, man weiß als Eltern, dass irgendwas ist. Und dann darf man sich auch Hilfe suchen, ja, und dazu
Absolut.
stehen. Also das ist immer das, weil ich halt immer gedacht, naja, dann muss ich halt eben noch mehr machen. Also man denkt, dann gehe ich halt eben nicht genug auf die Bedürfnisse ein. Aber das stimmt nicht. Das ist einfach, man macht wahnsinnig viel. Man macht alles, was in seiner Macht steht, und trotzdem ist es nicht gut. Das ist ja dieses Gefühl, was so viele haben, ne? Es ist nie genug, egal was ich mache. Trotzdem weint mein Kind. Trotzdem ist es schwierig in so vielen Situationen. Ja, dann ist auch was. Also dann darf man da auch hingucken.
Würdest du sagen, dass das Leben mit eurer Tochter leichter geworden ist durch das Älterwerden?
Absolut. Viele
Okay, nur als
Sachen.
Hoffnungsmacher gerade für viele, die zuhören.
Natürlich,
Vielleicht findet sich ja
also
jemand wieder, der das hört und sagt, ja, ich glaube, wir haben auch Schreikind, ich glaube, wir haben auch Regulationsstörung und vielleicht sogar, wir hatten auch eine negative Geburtserfahrung, dass man
ja,
da jetzt so ein bisschen auch sagen kann, es ist Licht am Ende des Tunnels
also
sozusagen.
es entwickelt sich alles, weil
Ja.
es verändert sich ja auch so wahnsinnig viel, und ich muss sagen, so jetzt im Rückblick, jetzt das erste, also es wurde, glaube ich, jedes Jahr besser. Also bei jedem Geburtstag dachte ich, beim ersten Geburtstag, aber auch vor allem beim zweiten und jetzt beim dritten, dachte ich immer so, oh ja, guck mal, ganz schön viel geschafft, und es hat sich schon ganz schön viel geändert. Ein paar Themen, Schwierigkeiten, die bleiben, die verändern sich nur, ne, die shiften so ein bisschen.
Ja.
Aber dieses krasse gar nicht schlafen, ich glaube, ich habe die ersten 1,5 Jahre vielleicht 3 Stunden oder so nachts geschlafen, insgesamt. Also wirklich insgesamt. Das geht weg. Das verändert sich. Ich habe auch wirklich immer gedacht, so, wann kommt der Tag? Wann kommt der Tag? Wann ist es soweit? Also das erste Jahr war ganz, ganz schlimm. Dieser Schlafmangel plus irgendwie dieser konstante Stress und diese Überforderung waren
Ja.
wirklich die Hölle. Und da kann ich wirklich sagen, das geht auf jeden Fall vorbei.
Ja.
Weil die Kinder haben Kompetenzen, die lernen, auch wenn sie Schwierigkeiten haben und unter unguten Vorzeichen geboren sind. Ich hatte immer das Gefühl, bei uns dauert alles ein bisschen länger, also bis es sicherer wird, ne? Also auch jetzt klassisch beim Schlaf, bis da eine Ablösung stattfinden kann, bis man sich auch mal rausschleichen kann, überhaupt vom Kind lösen kann. Diese ganzen kleinen Schritten, die dauern vielleicht länger als jetzt im Vergleich, ne? Aber die
Ich glaube
kommen.
auch, dass das länger dauert.
Ja, das habe ich schon. Also wir haben jetzt auch im Nachhinein total lange gestillt, obwohl ich das gar nicht so lange jetzt für mich persönlich wollte. Aber weil das so schwer war, das zu lösen, also abzulösen vom Schlaf.
Aber du hast damit auch ganz viel Gutes gemacht, ne? Also du hast
Genau,
ganz viel
Sicherheit
Sicherheit damit
gegeben.
gegeben, ja.
Ja, aber man muss halt auch auf sich gucken, und das ist das, was man halt
Absolut.
auch wieder lernen muss. Man muss wieder auf seine Ressourcen gucken und seine Bedürfnisse, und das ist auch dann ein wichtiges Learning für das Kind auch. Total elementar. Und das ist, glaube ich, das, was alle so gemein haben, die halt, also vor allem die Mütter, die halt das erlebt haben, dass man diese Schuld, die man doch hat, dass man das irgendwie wieder gut machen will. Und dass man dann einfach so oft so über seine Grenzen geht, weil man denkt, damit könnte man irgendwie wieder was wettmachen. Ganz unbewusst ist das.
Konntest du dich von diesem Schuldgefühl loslösen?
Immer mehr. Also man wächst ja mit seinen Aufgaben und man wächst mit den Erfahrungen, genau wie das Kind Erfahrungen macht, die man ihm oder sich nicht zutraut. Sei es irgendwie in die Kita gehen, ja, dieses Ablösen,
Ja, verstehe ich.
Abnabeln. Ne, das sind alles so Prozesse, das hat ja jeder mit seinem Kind, also jeder Mutter und jedem Vater geht es ja so. Aber das ist so besonders schwierig. Man tut sich damit extrem schwer, weil es halt einfach diese Wunde wieder aufmacht. Aber man muss es machen. Und dann
Ja.
darf man sehen, dass es gut wird. Und da steigt dann natürlich auch das Vertrauen, dass
Ja.
es eben klappen kann. Und mit jedem Mal, mit jedem bisschen, wo man da vertrauen muss, sich und dem Kind, genau, gewinnt man ganz, ganz viel.
Das ist ja das Schwierige bei traumatischen Erfahrungen. Man sucht, finde ich, im Kopf so nach einem Weg rückblickend, um zu sagen, was hätte ich anders machen können?
Ja.
Das ist ja die Krux an der Sache. Kann man ja eh nie wieder und kann man auch
Nee.
nicht und hilft einem auch nicht, sondern ich glaube, dieses Verzeihen sich selber und dieser Geschichte verzeihen, das
Ja.
ist, glaube ich, was es, also habe ich zumindest in meiner Therapie gelernt, aufgrund traumatischer Erfahrungen, dass man wirklich sagt, ich nehme das jetzt so an und auch wenn ich es nicht besser wusste, bin ich trotzdem ein wertvoller Mensch.
Genau, das
Und
ist
ich.
Teil von einem, ist einfach, dass es einfach
Genau.
so ist, wie es ist. Also man muss, mir wurde immer gesagt, ja, aber sei doch froh, dass sie überlebt hat.
Ich
Und
hasse diesen
früher,
Spruch.
ja, ganz schlimm, es bringt einem ganz, und es tut auch weh, es auch verletzend, oder diese, jetzt ist alles gut, ganz schrecklich.
Ja, oder so Sprüche wie kenne ich auch, hättest du mal gleich einen Kaiserschnitt gemacht.
Genau, aber dann, genau, oder andere haben das nicht so erlebt, du bist einfach zu sensibel, habe ich
Oh
auch
Gott, ich krieg
gehört.
richtig Krise. Also es
Ja,
ist.
ja.
Ja, oder wurde mir auch gesagt, oh, du bist immer ein Pechvogel, mal wieder.
Genau,
Wo ich mir so denke,
ja.
was hat das denn jetzt damit zu tun?
Also eben, weil, also ist das, also über Trauma zu sprechen, man merkt wahnsinnig, dass da gar nicht drüber gesprochen wird und
Ja, die
so
Gesellschaft weiß gar nicht, damit
grundsätzlich,
umzugehen.
genau, keiner, also es ist so für viele so schwierig, damit umzugehen, adäquat, man überfordert halt ständig sein Umfeld damit.
Ja.
Deswegen so wichtig, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen, direkt. Die gibt es. Es ist mühsam, manchmal sich das zu beschaffen, aber auch das ist so wichtig. Man lernt halt einfach eine Distanz aufzubauen und je mehr man das kann, das integrieren kann, desto leichter ist es auch darüber zu sprechen, weil man einfach
Absolut.
wieder bei sich ist. Ja, ich habe letztens mit meiner Freundin gesprochen, die meinte auch, sie hat es gut geschafft. Das Einzige, was halt bleibt, ist, dass sie jetzt einfach eine andere Person ist, als sie vorher war. Und dass sie diesen Teil von sich oder dieses andere Ich von vor dem Trauma, dass sie das halt manchmal vermisst.
Oh.
Und das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist schon so, dass man merkt, ja, ich komme irgendwie mehr und mehr zurück zu mir, aber es ist trotzdem ein anderes Ich.
Ja,
Es ist, man
ich
kann
glaube, ich
nicht mehr
weiß, was du
zurück.
meinst. Bei mir würde ich das so beschreiben, dass ich so ein bisschen die Leichtigkeit verloren habe.
Ja.
Also, ne, ein angstfreies Leben zum Beispiel zu führen, finde ich, ist ein riesiger Mehrwert.
Total.
Aber wenn du das Trauma, also wenn du dann in eine große Angstsituation kommst und dann bist du traumatisch da rausgegangen, das wieder loszulassen, dass du wieder daran glaubst, dass das Leben in gewissen Punkten wieder leichter sich anfühlen kann. So würde ich es jetzt bei
Ja.
mir beschreiben. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erreicht.
Ja, das kann ich so bestätigen. Also
Ja.
genau, dieses Vertrauen, genau diese
So ein
Leichtigkeit, diese
Urvertrauen, ne? So
Urigkeit,
ein, ja.
ja,
Dass
das
man naiv sich auf noch was einlassen kann oder dass
ja.
man, ja, ich weiß, ich glaube, vielleicht reden wir auch vom Gleichen. Das ist
Ja,
so,
ja. Das
das
haben, glaube ich,
verliert
alle
man.
gemein. Ja, Also
Ja.
total, ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, wie es ist, dass das so ist. Also annehmen vor allem ist irgendwie das Einzige, was man machen kann. Und
Total.
man kann es bearbeiten, also man ist dem nicht so ausgeliefert, wie man denkt oder wie es sich anfühlt. Ja, man kann was machen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe mich so lange so ausgeliefert gefühlt und ich habe einfach immer nur gedacht, so ich will aus diesem Leben raus. Also ich will das alles nicht. So stellt man sich das ja nicht vor, So, und warum passiert mir das? Warum ist mir das passiert? Was hätte ich machen können? Wo ist, bin ich falsch abgebogen und so? Und dann halt einfach auch zu verstehen, okay, so tragisch ist, das kann halt einfach jedem passieren. Genau das ist das Leben, so schlimm es ist. Aber man ist nicht davor gefeit. Also auch ein riesen Learning irgendwie daraus, dass man immer so denkt, so, das hat ja mit mir alles, das passiert anderen, das passiert mir nicht. Genau, ich habe doch alles gemacht, ich bin doch in jedem Geburtsvorbereitungskurs gemacht und habe gegangen und habe Hypnobirthing gemacht und die friedliche Geburt und alles gemacht, damit man eben quasi kontrollieren kann, dass es höchstwahrscheinlich nicht traumatisch wird. Aber das hat ja alles nicht mit mir, nichts sozusagen aus mir heraus zu tun. Aber
Nee,
irgendwie so ein
gar nicht.
bisschen dieser Falle, dieser Denkfalle bin ich total
Und weißt du,
verfallen.
was ich
Und
auch interessant finde, als du vorhin erzählt hast, ich habe ja mir so ein paar Wörter sind aufgeploppt, als du gesagt hast, du wolltest unbedingt eine natürliche Geburt oder keine PDA und sowas. Vielleicht kann man da jetzt auch mal vielen Frauen mitgeben, so dass egal, wie man jetzt wirklich dann am Ende gebärt, am Ende steht ja schon auch das große Ziel, das Kind sollte. Motto, ein Kind sollten unversehrt sein, welcher Weg auch immer das ist. Also ich habe mir den Druck ja auch gemacht, es muss eine natürliche Geburt sein und PDA war ich jetzt gar nicht so unoffen, aber so, ne, man muss ja, das muss man so schaffen, so, ne, das höre ich
Ja,
auch
wir
von
sind
vielen
dafür
Frauen, dass sie sagen,
gemacht.
bloß nicht PDA. Und ich finde das in Frankreich zum Beispiel so entspannt, zumindest war das nach meinem Erkenntnisstand damals schon so, dass die wohl gesagt haben, gib mir das sofort, wenn ich den Raum betrete.
Ja.
So, Hauptsache kein Schmerz. So. Und ich muss auch sagen, also nach meinem, also ich hätte sehr gerne bei Geburt 2 und 3 eine PDA tatsächlich bekommen, aber da ging es dann aufgrund gewisser Umstände nicht. Und würde ich jetzt ein viertes Kind bekommen, oh, ganz ehrlich, gib mir das einfach.
Ja.
Also ich bin da total befreit von diesen Denkstrukturen, dass ich sage, nur wenn ich es auf diese Art mache, habe ich es perfekt gemacht. Also weißt du, die. Am besten noch die Hausgeburt ohne Schmerz in
Genau.
Meditation. Wobei, wenn das jemand kann, dann sage ich trotzdem Chapeau. Es ist
Genau, also wenn das.
Urvertrauen, dass du das machst. Ich bewundere das trotzdem noch, aber für mich will ich sowas zum Beispiel eh nicht mehr, weil ich
Nee,
habe das
und
Vertrauen nicht mehr.
ja, genau, verstehe ich komplett. Und vor allem auch, ich glaube, was man halt und was einem so fehlt, und das wurde uns auch so suggeriert von allen Seiten, die Geburt ist halt was total Unberechenbares. Und
Ja.
die kann man sich halt vorher nie, also selbst wenn man, glaube ich, schon geboren hat, ne, man kann es vorher nicht wissen, was ist, wie es eingeht, wie es dem Kind geht. Das ist einfach nicht, das ist ja genau der Punkt, der nicht planbar ist.
Absolut.
Und dann ist es halt so wichtig, sich davon frei zu machen und sich hinzugeben, ne? Natürlich kann man sich vorher informieren und gucken, was geht für mich gar nicht, und was ist okay für mich. Aber bei diesem, ja, Punkt, was geht für mich gar nicht, geht es ja wirklich nur darum, dass man halt einfach keine Gewalt erfährt, was ja elementar wichtig ist. Aber das ist das Einzige aus meiner Sicht, was man machen kann, und von allem anderen muss man sich frei machen. Und ich finde es so schade, dass einem das so wahnsinnig suggeriert wird und da so ein Druck aufgebaut wird mit der Vorstellung, das ist der beste Weg, und nur dann, wenn irgendwie alle, genau, diese Punkte, diese Boxen gecheckt werden, ja, irgendwie keine PDA, am besten zu Hause und so weiter, dann wird es gut. Und das stimmt einfach nicht. Also
Das stimmt
das
auch nicht,
kann dir
ja.
niemand garantieren, das ist total unseriös. Und ich finde es einfach so krass, in keiner dieser Vorbereitungskurse, die wir gemacht haben, kam nur das Wort Kaiserschnitt allein vor. Und wie viele Frauen haben einen Kaiserschnitt? Nicht einmal, das wurde nicht besprochen.
Das wurde
Also,
bei uns auch ehrlich gesagt nicht besprochen.
ja,
Und
also es war halt echt so, es
ich bin
wurde
auch
immer so
wirklich
ab.
davon ausgegangen. Ich hatte bei meinem zweiten Kind auch einen Notkaiserschnitt.
Ja.
Und ich habe mich ehrlich gesagt, ich war so geschockt darüber, dass das mir dann passiert ist, weil ich einfach null davon ausgegangen bin, halt auf diese naive Art. Das erste Kind kam ja spontan. Oh, dann wird das jetzt immer so sein.
Ja,
Und
genau.
das haben wir ehrlich gesagt auch nicht ausführlich genug besprochen. Und was es dann am Ende mit einem auch macht, wenn man da so
Eben.
aufgeschnitten wurde und dann wieder zusammengeflickt, irgendwas ist ja auch, es ist ja nicht nur körperlich die Narbe da. Sondern halt, wie gesagt, auch seelisch, wenn man das eben nicht wollte. Also es gibt ja auch Frauen, die wollen eine
Ich
Sektion
weiß.
und das ist ja auch okay. Also ich meine, wenn man fein damit ist,
Total.
wenn das ein Wunschkaiserschnitt ist und wenn man mit Frieden dahin geht und total positiv da rauskommt, dann ist das super.
Es gibt halt nichts daran, von außen zu bewerten.
Nee,
Und das
gar
ist,
nicht.
glaube ich, das Ding. Und das wird ja aber gemacht. Und das finde ich so,
Das
finde ich
wird
einfach
sehr
so
viel
gemein.
bewertet, ja. Also mich würde
Ja.
jetzt gerade mal interessieren, wie das generell vielleicht am gern auf der ganzen Welt, aber auch jetzt gerade interessiert mich das wirklich, wie ist das jetzt in Europa? Wo sind welche Erwartungen an eine Geburt und wie? Weil in
Ja,
Deutschland würde
genau.
ich ja schon sagen, so natürlich wie möglich,
Ja, der Trend geht auf jeden Fall
interventionsfrei.
dahin. Ja.
Genau. Also wie es wohl in anderen Ländern. Das also genau, weil in Frankreich würde ich doch meinen, sind sie pragmatischer veranlagt, aber
Ja, ich glaube auch, also auch so in Amerika, wo ein Teil meiner Verwandtschaft liegt, da ist halt ganz klar, dass du die ganzen Medikamente bekommst.
ah
Also da
ja.
geht es auch darum, dass es dir als Mutter gut geht. Da kann man sich halt fragen, okay, inwieweit kannst du dann sagen, ich möchte das aber nicht. Ich möchte jetzt kein Lachgas oder so. Aber so im Grunde genommen empfinden die das halt als unwürdig, wenn sie dir das verweigern, wenn sie dir das nicht geben.
Ach, interessant.
Also es ist halt, ich glaube, es gibt bei allen Für und Wider
Ja,
und
total.
nichts ist perfekt. Aber ich glaube schon, dass dieses Bild von, ja, wir machen alles ganz natürlich und aus eigener Kraft und die Frau, die kann das schaffen, weil wir sind dafür gemacht, dass das einfach, erstens ist das einfach unrealistisch und zweitens finde ich das auch ein schwieriges Bild,
Es erzeugt
muss ich ganz ehrlich
Druck.
sagen. Ja, und es ist doch auch irgendwie, also wer entscheidet das denn für einen? Ich finde das ganz merkwürdig.
Das ist genauso wie eine Frau muss irgendwie zu Hause sein, vor dem Herd stehen.
Richtig.
Und ne, also
Richtig.
genau so ein
Hat so ein
Narrativ ist das,
Geschmäckle.
was man hier bedient. Ja, das mag ich auch
Total.
nicht.
Hat totales Geschmäckle und irgendwie, ja, ich, also da dachte ich, also würde ich meinem Ich von vor ein paar Jahren einfach sagen, so, nee, bitte guck einfach und lass es auf dich zukommen. Und ja, ich kann in dem Zusammenhang nur erwähnen, dass ich mir danach natürlich Gedanken gemacht habe, so, hä, warum habe ich denn eigentlich diese Krankheit bekommen und so. Und was war das genau und warum ist das so spät irgendwie aufgetaucht und warum habe ich darüber so wenig Informationen bekommen? Und es gibt für diese Gestosen, für diese schwangerschaftsbedingten Krankheiten einen Verein, der sich einsetzt für die Erforschung davon
Ja.
in Deutschland, weil es ist total schlecht erforscht und hier sagt man halt, na gut, stirbt halt heute keiner mal dran, weil wir wissen, was wir zu tun haben. In
Ja.
anderen Ländern sterben da täglich Frauen und Kinder noch dran. Aber es ist ja trotzdem einfach toll zu wissen, finde ich. Als Frau so bin ich, kann ich davon betroffen sein und was für Präventionsmaßnahmen gibt es da? Denn mir wurde auch gesagt, bei einer zweiten Schwangerschaft, das wäre für mich eine absolut Hochrisikoschwangerschaft und egal, ob man ja, was unternimmt gegen diesen Bluthochdruck, der gegebenenfalls kommt. Also man würde mir diese Babyaspirin geben, diese kleine Dosis, und ich müsste mir Clexane spritzen. Aber man
Aha.
kann trotzdem nicht vermeiden, dass es wieder zu einer Präeklampsie kommt. Und dann
Wahnsinn.
denke ich mir doch, wenn man das weiß, warum forscht man daran nicht? Warum setzt man da nicht mehr um? Und ich habe dann ja, ich bin da ganz, also ne, habe dann Augen und Ohren immer offen, wenn ich das Wort Präeklampsie irgendwo lese oder alles, was damit verbunden ist. Und es gab, glaube ich, im Wall Street Journal letztes Jahr auch einen Artikel darüber, dass sie auch in den USA festgestellt haben, dass wahnsinnig viele junge, gesunde Frauen ab 28 auf einmal vermehrte Präeklampsiefälle haben. Und dann sich das halt noch nicht erklären kann, woher das kommt. Weil auch ich bin ja gesund, ne? Also das
Ja,
kriegen,
klar.
man sagt halt, ja, das kriegen Frauen, die halt vorher schon Vorerkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immun, irgendwas
Hast du ja
Erkrankung
nicht.
oder genau, oder halt Adipositas und so weiter. Also das sind so die Hard Facts, wo dann Risiko ist. Und mein neuer Frauenarzt meinte halt zu mir, bei dem ich jetzt bin, bei dem ich mich auch sehr wohl fühle, der hat halt gesagt, also im Grunde genommen müsste man bei jeder Frau, die das erste Mal schwanger ist, das testen, ob sie, also individuell testen, ob sie da das bekommen könnte. Und dann wüsste man es auch, weil das Risiko, dass es bei der ersten Schwangerschaft wohl ist, ist am allerhöchsten.
Ah ja.
Ja, also genau. Also du merkst, mir bringt
Bist da in dem
das,
Thema drin, ja, auf jeden
ja, mir,
Fall.
also vielleicht gar nicht so drin, aber mir bringt das etwas, wenn ich die Sachen verstehe und durchdringen kann und viel weiß. Also so, je komplexer die Thematik ist und je schwerer, desto besser finde ich, wenn man sich damit irgendwie auseinandersetzen kann. Das hilft mir wahnsinnig.
Hast du denn für die ZuhörerInnen noch so Tipps jetzt mal bezogen? Ich meine, klar, auf die traumatische Erfahrung wäre wahrscheinlich der beste Tipp, such dir einen Therapieplatz oder
Ja.
fang früh an und kümmere dich gut um dich. Aber kannst du auch gerade bezogen auf das Schreikind oder auf Regulationsstörung, hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann?
Ja, also auch da, ich finde halt, sobald man merkt oder einfach nur den Zweifel hat oder sich das fragt, ob man vielleicht ein Kind hat, was ein Schreibaby ist, ja, dann hat man
Ja.
sich es eigentlich schon beantwortet, weil es geht ja um auch deine Belastungsgrenze. Und wenn die einfach permanent überschritten wird, dann geht es dir nicht gut und dann geht es dem Kind auch nicht gut. Und dann reicht es schon aus, dass man sich Hilfe suchen kann. Und das geht eben, es gibt Schreiambulanzen, es gibt die emotionelle Erste Hilfe. Also auch dort würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Und zwar also professionelle Hilfe, nicht unbedingt im Umfeld, das ist zwar wichtig, aber sie können dir nicht, ne, sagen, was mit deinem Kind ist. Also gut gemeinte Ratschläge und Einschätzungen von Verwandten und Freunden, das bringt nichts. Er
Ja.
verunsichert nur. Gerade in Bezug auf, also beim Baby weiß man ja eh eigentlich nicht, was ist. Ne? Das ist ja so ein Grundding, dass man eben nie weiß, was ist denn jetzt eigentlich. Und wenn dein Kind halt aber nur schreit, dann hat man ja wirklich das Gefühl, ich mache alles falsch. Also
Ja, ich
ja,
weiß, es ist ja
früher,
gerade,
das ist ja das
vor allem beim
Schwierige.
ersten Kind, wenn man wirklich noch
Genau.
gar nicht so mit Emotionsregulation zu tun hatte und mit
Ja.
auch noch nicht weiß, es wird besser. Man denkt ja in dem Moment, jetzt ist es für immer so, so naiv das klingt, aber man fühlt sich ausgeliefert.
Total. Und also bei uns war es zum Beispiel auch so, ich habe halt, ne, ich habe gestillt, ich wollte mein Kind immer tragen, die wollte das gar nicht, sie hat sich halt dabei überhaupt nicht beruhigen lassen. Und das ist man, und ich habe mich dann immer unter Druck gesetzt gefühlt und dachte so, okay, dann muss ich es noch mehr machen, dann muss ich es noch besser machen, dann braucht sie noch mehr, ich muss noch mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen, noch schneller, noch gar nichts mehr für mich machen. Also man gibt sich ja so auf. Und in diese Spirale darf man nicht geraten. Also das würde ich halt jedem empfehlen. Sobald ihr merkt, hier stimmt irgendwas nicht, fragen. Am Anfang die Hebamme, wenn ich bei mir, uns war es halt so, dass dann die Hebamme relativ schnell meinte, ja, dann trink doch mal hier, was hat sie mir irgendein homöopathisches Tröpfchen oder so gegeben. Ich auch gedacht, so, nee, das ist jetzt nicht die Lösung und daran glaube
Nee.
ich persönlich jetzt auch nicht. Und wenn man merkt, ah, man kommt da nicht weiter, da sind die Kompetenzen ausgereicht, dann geht zum nächsten. Ja, also es gibt genau diese Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die man schon als Säugling, also mit einem Säugling quasi kontaktieren kann, Schreiambulanzen, alle möglichen und wirklich alles probieren,
Also ich
nicht
packe auf jeden
aufgeben.
Fall in die Shownotes alles, was du genannt hast.
Ja.
Ich hoffe, ich kriege es dann zusammen, aber bestimmt.
Ja.
Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass da die Eltern einfach sich auch schnell hinwenden und sich die Hilfe holen. Denn sich Hilfe holen ist keine Schwäche, sondern eigentlich ein sehr, sehr starker Zug.
Total, das ist, Hilfe holen ist das Schwerste, was man machen kann. Das sagt man ja schon seinen Kindern, dass es ganz mutig ist, sich Hilfe zu holen und darüber zu sprechen, was einem fehlt. Und genauso mutig ist es als Erwachsene. In so einer Ausnahmesituation sind wir alle total hilflos. Und
Ja.
dann, genau, für sich einstehen, auch wenn man merkt, man ist hier an der falschen Adresse, man fühlt sich hier nicht wohl, zum nächsten gehen. Also wir waren irgendwie bei vier verschiedenen Osteopathinnen, weil das ja einem immer so direkt geraten wird. Dann geh mal zum Osteopathen, dein Kind hat bestimmt was an der
Eingeklemmter
Wirbelsäule.
Nerv, ja.
Ja, diese ganzen Sachen,
Ja, klar.
Stillberatung, alles Mögliche, ja. Also nee, macht was Handfestes, wo ihr
Also wenn
euch
du zu mir
sicher fühlt.
gekommen wärst in der Anfrage und du hättest mir das alles erzählt, hätte ich
Ja.
dich gleich zur EEH geschickt.
Ja, genau. Und da war ich dann praktisch schon.
Ja,
Genau.
also.
Und dann, ja, also EHA super. Aber auch da immer, immer auch gucken, bei wem bin ich da und
Natürlich
fühle ich
passt das
mich hier
hier
wohl.
und immer gut hinterfragen, aber
Genau.
ja, und das
Nicht
andere
aufgeben.
nicht aufgeben. Und ich vermute, all die Bemühungen, die man dann an den Tag legt, sind die eine Komponente. Und die zweite ist, vermutlich so lapidar das klingen mag, ist die Zeit, oder? Dass mit der
Ja.
Zeit es einfach auch natürlich sich verändert, auch das Gefühl gegenüber dieser Situation, auch zu sich selbst, auch das Kind
Ja.
verändert sich, wird reifer und
Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich glaube, so
genau.
kann man das schon benennen. Also Im ersten Jahr war es so, man trauert dem nach, was vorher war und wie man dann sein Leben auch vorher kannte. Das verschwindet im zweiten Jahr auf einmal schon und im dritten Jahr ist man so drin und man hat schon so viel geschafft und auch so viel Positives schon erlebt, ne? Also das ist jetzt natürlich auch, ja, man hat so sein Leben ein bisschen geordnet und auch ist wirklich ein paar Schritte weiter und hat jetzt auch viel mehr Zeit und Gelegenheiten, sich auch mal zu erholen, sich um sich zu kümmern. Das wird ja alles wieder möglich und Kraft zu tanken, ja, die man braucht. Also Zeit ist definitiv, Entwicklung ist auf jeden Fall ein Faktor.
Absolut. Ja, das hast du sehr schön gesagt und finde ich jetzt auch eine extrem wichtige Folge, die wir hier machen, oder gemacht haben für alle Eltern da draußen und vielleicht auch für Familienangehörige, die das hören oder bekannte Freunde, dass man da einfach ja das dann entsprechend teilen kann, wenn man jemanden kennt, der was Ähnliches erlebt hat.
Ja, und dass man nicht alleine ist. Man
Ja.
sucht ja schon irgendwie unbewusst so nach Gleichgesinnten, so ging es mir zumindest, so irgendjemand, der mich versteht, dem ich das nicht erklären muss. Das ist so wahnsinnig mühsam, sich zu erklären, deine Situation zu erklären. Man kann das nur nachempfinden, wenn man selbst irgendwas in der Richtung mal erlebt hat. Dann spricht man dieselbe Sprache und das tut so gut. Also mir tat das immer gut zu hören. Ja, ja, genau.
Also vielen Dank wirklich, dass du dich geöffnet hast und das mit mir und den HörerInnen geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich es teilen durfte. Das ist auch, mir war das irgendwie auch ein Bedürfnis, mal meine Geschichte zu erzählen und du hast mir das jetzt ermöglicht. Also
Kann auch
das
heilsam
ist
sein, ne? Also,
ja.
ja. Also ja, ich war auf jeden Fall jetzt sehr bewegt und es hat mich auch sehr berührt, was du erzählt hast. Und ja, ich hoffe, dass jeder für sich den Mehrwert da mitnehmen kann. Aber wenn du für dich auch einen Mehrwert jetzt hast, freut es mich umso mehr.
Ja, schön.
Ja, genau. Also du willst wahrscheinlich nicht, dass ich deinen Instagram-Account verlinke in den Shownotes.
Also genau, ich habe nichts aus der Geschichte praktisch gemacht. Also ich habe keinen, ich habe einen privaten Instagram-Account.
Ja.
Wenn sich doch jemand irgendwie Gedanken macht und sagt, boah, ich möchte irgendwie in Kontakt treten, mir ist das irgendwie wichtig, dann darf er das gern tun. Aber genau.
Kann mich ja kontaktieren und ich stelle dann den
Genau.
Kontakt am besten her, genau.
Genau, wenn das
Aber.
sowas ist, dann gerne. Genau, ansonsten auf meinem privaten Instagram-Account habe ich nichts dergleichen mehr gepostet oder
Ja.
mich da nicht in diese Welt gegeben, weil genau, ich da keinen Mehrwert gesehen habe.
Nee, ist ja auch in
Ja.
Ordnung. Ja, ich danke dir sehr, sehr, sehr. Ich wünsche euch, also dir und deinem Kind, deinem Mann, alles, alles Gute.
Dankeschön.
Und dass es einfach immer besser und immer schöner und immer leicht, sich leichter sich anfühlt. Und ja, nochmal herzliches Danke.
Ich danke dir.
Dann mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
So, ich freue mich, wenn du die Folge bis hierhin gehört hast. Ich danke auch nochmal an dieser Stelle ganz herzlich der lieben Viviane für ihre Offenheit, Authentizität und ihren Mut. Die Folge mit mir gemeinsam zu machen und auch ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich habe ja, wie gesagt, alle weiterführenden Links unten in den Shownotes, wenn du Hilfe suchst. Ich würde mich aber natürlich auch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst und wenn du mir noch eine sehr gute Bewertung geben könntest auf der Plattform, auf der du den Podcast gerade hörst. Und ganz wichtig, es ist nicht so einfach für mich, eine Reichweite aufzubauen zu den Eltern, die das alles benötigen, vom das ganze Wissen rund um den Baby- und Kleinkindschlaf. Leider gibt es immer noch viel zu viele Eltern, die Schlaftraining machen. Ihr schickt mir wöchentlich Screenshots und Bilder von Büchern, die noch gelesen werden, von Nachrichten, also Nachrichten anderer Menschen, die geschrieben werden, Aussagen, die getätigt werden. Es gibt einfach noch so viele Eltern, die überhaupt nicht wissen, dass Schlaftraining absoluter Nonsens ist. Deswegen wäre ich dir sehr dankbar, wenn du auch noch mal in den Shownotes ganz, ganz nach unten gehen könntest. Da ist ein Link zu Google und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du mir da 5 Sterne geben könntest. Du musst auch gar nicht viel schreiben. Ich freue mich natürlich immer, wenn auch mal ein bisschen was geschrieben wird, weil ich antworte auch immer gern. Aber mit den 5 Sternen hilfst du mir, ja, die Reichweite aufzubauen, weil heutzutage geht alles über Google und sobald jemand dann eingib, zum Beispiel Baby schläft nicht, wird ihm vielleicht sogar mein Account, also mein Childsleep vorgeschlagen, dann kann er ja auf Instagram gucken, da gibt es so viel gratis Wissen, er kann den Podcast hören, da gibt es so viel gratis Motivation und Wissen und das ist ein sehr erstrebenswertes Ziel. Also in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn du mir 5 Sterne auf Google geben könntest und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal von ganzem Herzen bei allen ZuhörerInnen, FollowerInnen, Menschen bedanken, die mir bisher schon Bewertungen gegeben haben. Vielen, vielen lieben Dank. Also danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass es euch gibt, denn ihr macht es möglich, dass wir die Message in die Welt raustragen. Ja, und jetzt komme ich auch zum Ende. Also ich hoffe, wie gesagt, dass die Folge dir gefallen hat und dir vielleicht sogar weiterhelfen kann oder Mut machen kann in einer vielleicht auch nicht ganz so leichten Zeit, in der du dich womöglich befindest. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Start an das Wochenende. Genieß die kleinen Momente, die du manchmal vielleicht als positiv empfindest, jetzt auch in Bezug auf den Baby- und Kleinkindschlaf. Es ist nicht alles immer so wie jetzt. Es ist kein Dauerzustand, auch wenn es sich so anfühlt. Es kommen auch wieder bessere Tage. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich dann auf euch und macht's gut und vor allem schlaft gut. Tschüss!